Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Zwischen den Jahren ist ja die Zeit, um auch mal zurückzuschauen. Und das machen wir natürlich auch mit den besten Kriminalromanen des Jahres 2021. Ausgewählt von den Juroren unserer monatlichen Krimi-Bestenliste, auf die ich persönlich mich schon immer richtig freue, weil es da eigentlich immer was zu entdecken gibt. Und zwei, die diese Entdeckungen machen, sind Kolja Mensing, Redakteur bei Deutschlandfunk Kultur, und Tobias Golis, der Gründer und Jury-Sprecher der Krimi-Bestenliste. Herzlich willkommen an Sie beide.
Hallo.
Hallo.
Hallo. Es heißt ja immer, dass kaum etwas so nah an unserer Gegenwart und den ganzen Problemen und Abgründen, die damit verbunden sind, ist wie jetzt gute Kriminalromane. Spiegelt das denn auch die Jahresliste? Ist das sehr nah an unserer Gegenwart? Wer fängt an? Vielleicht
also
Herr Golis?
Ja, fangen Sie mal an. Ja, also die Frage, wie aktuell die Krimis sind auf unserer Jahresbestenliste, muss man mit Ja und Nein beantworten. Einerseits handelt es ja bei Krimis immer um die dunkle Seite unserer Welt. Und das Entscheidende ist natürlich bei guten Krimis, dass diese dunkle Seite nicht schwarz und weiß und gut und böse gezeichnet wird, sondern mit den ganzen Zwischentönen. Was mir bei unserer Krimi-Bestenliste aufgefallen ist, ist, dass einerseits alle Erregungsthemen, die wir heute haben, also die Gewalt gegen Frauen, Rechtspopulismus, Postkolonialismus und so weiter, natürlich mitschwingen. Andererseits ist es so, dass unsere Liste dieses Jahres besonders eine Liste ist, in der sich die Globalisierung widerspiegelt. Einerseits in der Liste selbst, es sind unwahrscheinlich viele internationale Titel darauf, andererseits auch daran, dass viele Schauplätze von der ganzen Welt eine Rolle spielen.
Also da hat Tobias Golis natürlich auf jeden Fall recht. Es ist wirklich ein Parforce-Ritt durch die ganze Welt und sicherlich durch diese ganzen Globalisierungsproblematiken. Ich finde es dann schon auch immer interessant zu sehen, wie nah manche Sachen wirklich dran sind. Also wir haben natürlich mindestens in einem Titel bei Johannes Groschupf, Berlin Heat, dieses Corona-Thema. Das ist da, Postkolonialismus, hatte Tobias Golis gerade schon gesagt, sexualisierte Gewalt, Gewalt gegen Frauen, auch Femizide eben gerade. Das ist ja ein Thema, was aus dem feministischen Diskurs in den 90er Jahren mittlerweile quasi so im Mainstream angekommen ist und Gott sei Dank breit diskutiert wird. Das finden wir tatsächlich auf unserer Liste alles wieder.
Mir ist aber auch aufgefallen, dass ja die Hälfte der Titel, nämlich genau 5, eigentlich historische Romane sind. Auch der Spitzenreiter, die Experten von Merle Krüger spielt in den 50er und 60er Jahren. Dann Tokio, neue Stadt, hauptsächlich in der Nachkriegszeit. Ich nenne mal noch einen Titel, Wir sind dieser Staub, spielt im Jahr 1976 und so weiter. Ist das typisch eigentlich fürs Krimi-Segment oder ist 2021 ein Ausnahmejahr in der Hinsicht?
Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein erkennbarer Trend auf dem Krimi-Markt. Sicher kräftig begünstigt durch den nachhaltigen Erfolg von Volker Kutschers Gerion-Rath-Krimis über das Berlin der 20er und frühen 30er Jahre und diese breitenwirksame Verfilmung in der Serie, ne, Babylon Berlin. Man merkt das auf jeden Fall, wenn man auf die deutschsprachigen Neuerscheinungen guckt. Inzwischen ist das total ausdifferenziert vom 19. Jahrhundert, Kaiserreich, Weimarer Republik, Nachkriegsjahre, Terrorismus der 70er Jahre, rechter Terror in den 80er Jahren. Da ist wirklich alles dabei und natürlich jede Menge so Babylon-Berlin-Klone, also der Versuch, Volker Kutschers Erfolgsmodell sozusagen nachzubauen. Also das kann man auf jeden Fall mit einem Blick auf den Markt sagen. Und umso aufregender ist dann natürlich ein Krimi wie Westwind von Samantha Harvey auf unserer Jahresbestenliste jetzt, wo es eben ins England des 15. Jahrhunderts geht und dort ganz tief in so ein überzeitliches Drama von Schuld und Sühne eingetaucht wird. Das ist sicherlich nicht von der Stange produziert.
Es ist ja auch der Spitzentitel, habe ich schon gesagt, ein historischer Roman, Merle Krüger, die Experten, Herr Golis. Warum ist das so besonders, dass es Platz 1 im Jahr 2021 ist?
Man muss da, glaube ich, ein bisschen ausholen. Entschuldigung, wenn ich da ein bisschen breiter werde, weil das auch ein wahnsinnig dickes und schweres Buch ist und man muss richtig Lesearbeit darauf verwenden, um das gut zu verstehen. Einmal ist das Thema total interessant. Das ist ein Seitenaspekt der deutsch-vorderorientalisch-ägyptischen Beziehungen und zugleich ein Thema in der Nachfolge der Nazi-Zeit. Es handelt sich um einen Roman, in dem eine Familie eines Flugzeugingenieurs nach Ägypten gegangen ist, weil der Vater in Deutschland keine Arbeit gefunden hat. Die Alliierten hatten Flugzeugbau sehr restriktiert und den Raketenbau, den Nasser gegen Israel betrieben hat in den 60er Jahren, war in Deutschland überhaupt nicht möglich. Sodass also diese Familie nach Ägypten gegangen ist in den 60er Jahren. Und dieser Roman schildert im Grunde genommen das Leben dieser Familie in Ägypten. Da gab es eine ganze Reihe von anderen deutschen Raketen- und Flugzeugbauern, die für Nasser gegen die Juden des Staates Israel, sozusagen die alten Feinde, wieder tätig waren. Das ist schon mal eine besondere hervorragende Leistung dieses Romans, diese weitgehende Episode der deutsch-vorderasiatisch-israelischen Geschichte aus der Gründungszeit der Bundesrepublik wieder zum Leben erwecken.
Ging mir genauso wie Tobias Gohlis, nicht, dass dieses Thema einen so anspringt, weil ich es auch wirklich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, diese Episode der Nachkriegszeit. Und was dann so toll ist, dass Merle Kröger in Experten dieses Thema oberflächlich als Familienroman erzählt, wie Tobias Gohlis das gerade auch schon angedeutet hat. Das Aufregende ist aber, fand ich, wie sie halt Originaldokumente aus dem BND-Archiv mit so fiktionalen Familienszenen verschränkt. Doku-Fiction kann man das nennen, aber diese Schublade ist eigentlich gar nicht groß genug dafür, weil es ihr gar nicht so sehr darum geht, Dokumentation und fiktionales Erzählen so miteinander zu verschmelzen. Merle Kröger, das ist auf jeden Fall mein Eindruck, markiert diese Trennlinien eher sehr deutlich und gerade dadurch bekommt die Experten so eine wahnsinnige Wucht. Verdientermaßen an der Spitze unserer Jahresbestenliste. Sicherlich der aufregendste Krimi in diesem Jahr.
Aber vielleicht auch deshalb, weil es gar nicht so diesen Vorstellungen, wie was ein Krimi eigentlich ist, ja zu entsprechen scheint. Ist das auch ein bisschen eine Idee bei dieser Krimi-Bestenliste überhaupt, dass man da auch Bücher findet, die auch ästhetisch und in vielerlei Hinsicht das Genre erweitern?
Also das trifft auf diesen Roman von Merle Kröger insbesondere zu, weil nämlich nicht wie bei diesen vielen historischen Krimis, die Kolja Mensing bereits erwähnt hat, die Geschichte sozusagen nicht als Kulisse dient, sondern in bewusster Auseinandersetzung mit dem Problem der Fake News, in denen ja zu der Zeit, in der der Roman jetzt geschrieben worden ist, in den letzten 2-3 Jahren, die Autorin nicht wie die Politthriller vergangener Zeiten anklagt oder mit dem Finger auf Missstände zeigt oder sogar enthüllt, sondern die Fakten ausbreitet und die Erlebnisse ausbreitet und dem Leser und den Leserinnen die Möglichkeit gibt, damit sich ein Bild über die ganze Situation und die deren Konflikte selber zu verschaffen. Und das ist das ganz Besondere. Und das ist vielleicht auch das Besondere an der Krimi-Bestenliste selbst, weil sie nämlich nicht fragt sozusagen nach dem allerspannendsten Roman, sondern Spannung spielt da auch eine Rolle, aber hauptsächlich danach fragt, wo sozusagen der Kriminalroman umkippt in den Bereich dessen, was in der Literatur stattfindet, nämlich das allgemein Menschliche von der dunklen Seite aus zu betrachten und dabei möglichst das zu vermeiden, was man dem Krimi immer so gerne nachsagt, aber was auf unserer Bestenliste nun überhaupt nicht stattfindet, nämlich Klischees zu reproduzieren.
Und Tobias Gohlis, wenn ich das noch ergänzen darf, wir haben dann natürlich als Juroren und Jurorinnen auch eine hohe Verantwortung. Ich habe mir nochmal die Zahlen angeguckt. Also Krimis haben ja über Jahre hinweg einen extrem hohen Marktanteil unter den Neuveröffentlichungen. Es ist ein Viertel der Neuerscheinungen im Jahr sind Krimis. Ich schätze, das sind so 10.000 bis 15.000 neue Titel im Jahr. Unsere Aufgabe ist nun tatsächlich ja Monat für Monat die 10 Krimis zu finden, für die es sich lohnt. Und ja, wir suchen natürlich oft nach Sachen, die wirklich herausstechen, jetzt formal oder thematisch herausstechen. Und gleichzeitig haben wir es ja aber mit sehr, sehr anspruchsvollen Lesern und Leserinnen zu tun. Also wer Krimis liest, das ist schon so ein ganz eigener Typ. Leute, die ganz gezielt nach Lesestoff suchen. Es gibt auch Zahlen, die das stützen. Sehr interessant. Also Krimis werden zum Beispiel gar nicht so häufig verschenkt wie Bücher aus anderen Sparten. Also 4 von 5 Krimis, hat eine Umfrage vor 2 Jahren ergeben, werden tatsächlich für den Eigenbedarf gekauft. Und außerdem sind offenbar die Hälfte der Krimis, die gekauft werden, kein Spontankauf, sondern das sind Leute, die gehen in die Buchhandlung und die suchen ganz gezielt was. Und genau diese Menschen wollen wir natürlich mit unserer Liste füttern, mit neuen Informationen und sagen, guck mal, geht man damit in die Buchhandlung.
Und da braucht man ja auch unbedingt so eine Liste zur Orientierung, weil wahnsinnig viele Krimis ja eben erscheinen. Die Autoren von Kriminalromanen sind ja viel mehr unter Produktionsdruck als jetzt, sagen wir mal, Prosa-Autoren, weil es da gibt es nicht so schöne Stipendien und da wird so im jährlichen Rhythmus fast publiziert. Wie kommt man denn da eigentlich als Juror überhaupt noch hinterher bei diesem wahnsinnigen Angebot, was es da gibt, Tobias Golis?
Einerseits ist das Angebot der ganz neuen Titel nicht ganz so hoch, sondern viele Bücher sind Wiederauflagen, Neuauflagen und so weiter, mit denen wir uns nicht beschäftigen, sondern wir fragen ausschließlich nach den Krimis, die vollkommen neu auf dem Markt sind. Und das bewegt sich so in der Größenordnung von 2.000 bis 3.000. Das sind auch natürlich, wenn man das auf Arbeitszeiten pro Woche oder Tag umrechnet, eine ganze Menge. Und da gibt es natürlich eine Reihe von Orientierungspunkten, die wir durch Erfahrung gesammelt haben. Die Jury besteht ja aus 18 Kritikern aus drei Ländern, Deutschland, Schweiz und Österreich. Wir haben natürlich unsere Erfahrungen, welche Verlage, welche Autoren und so weiter von möglicherweise interessant sind. Und wir verfolgen natürlich auch die internationalen Diskussionen, insbesondere der anglophonen Länder, über Krimi und dessen Entwicklung. Von daher ist das also doch möglich, einigermaßen à jour zu bleiben und immer erstaunliche 10 neue Titel auf unserer besten Liste zu haben, wobei wir durchaus auch immer nicht 10 neue Titel haben, sondern oft auch 4, 5 neue nur, weil manche Leute aus unserer Jury so begeistert für einen Titel sind, dass der mehrfach vorkommt. Und so ist ja auch unsere Krimi-Bestenliste des Jahres 2021 zustande gekommen, eben als die Auswahl der Auswahl.
Und da muss es ja nicht immer so sein, weil als Juror muss man ja auch Kompromisse eingehen mit den anderen Jurorinnen und Juroren, dass der Titel auf der Nummer 1, über den wir jetzt schon gesprochen haben, auch die Entdeckung für Sie beide jetzt ist. Was war denn für Sie, wenn Sie jetzt nochmal so auf die Liste gucken, tatsächlich so eine herausragende Leseerfahrung, so ein Tipp, den Sie uns jetzt noch mitgeben wollen, Kolja Mensing?
Ich glaube, für mich ganz persönlich so meine Entdeckung des Jahres ist sicherlich der französische Krimi-Autor Colin Niel. Der war tatsächlich mit 2 Titeln in unseren Bestenlisten vertreten, Nur die Tiere und Unter Raubtieren. Nur die Tiere ist jetzt auch auf der Jahresbestenliste. Der Niel schreibt formal wahnsinnig interessante Krimis. Der setzt sehr radikal auf eine Stimmenvielfalt und gleichzeitig gelingt es ihm, die Geschichten, die hinter diesen Stimmen stehen, auf sehr raffinierte Weise, oft so zeitversetzt miteinander zu verschränken. Und Niel selbst stellt das gar nicht so aus, aber der ist so ein richtiger Krimi-Feinmechaniker. Also das macht erstmal formal total Spaß. Und gleichzeitig greift er, wie ich finde, total differenziert so die ganz großen Themen auf. Ökologie, Globalisierung, Genderfragen, ohne dabei jetzt aber irgendwie abstrakt zu werden. Also in Nur die Tiere zum Beispiel, da inszeniert er in so einem sehr begrenzten Kosmos, so einer abgelegenen bäuerlichen Region im französischen Zentralmassiv, die ganz große Tragödie der ja dezidiert männlichen Einsamkeit in seiner komplett vernetzten und zugleich aber immer unübersichtlicher werdenden Welt. Also das ist ganz toll. Ja, meine Entdeckung des Jahres kann ich nur empfehlen. Nur die Tiere von Colin Niel.
Und Tobias Golis, bleiben Sie bei Merle Kröger oder haben Sie noch was anderes am Herzen liegen?
Also für mich als Jury-Sprecher, der alle Romane, die auf der Liste sind, lesen muss und kommentiert, gibt es natürlich mehrere tolle Entdeckungen. Auf dieser Jahresbestenliste möchte ich hervorheben den Roman des Berliner Autors Johannes Groschupf, Berlin Heat. Das ist auch einer der wenigen ganz aktuellen Romane. Der spielt übrigens in Berlin in der Nach-Corona-Zeit und ist vielleicht die einzige Art und Weise, wie man mit dieser Pest von Neonazis und AfDlern fertig werden kann, literarisch, nämlich indem man sich über sie lustig macht, ohne dabei deren Motiv anerkannt zu werden und Beachtung zu verleugnen. Also ein großer Roman, auch in der Tradition der deutschen Schelmenliteratur. Der Held ist ein Loser und Versager, der aber gleichzeitig irgendwie im entscheidenden Augenblick sogar beinahe sein Leben opfert, um was Gutes zu tun. Einer der klassischen Schelmen, die den Überblick in der Krisensituation völlig verlieren. Ein typisch deutscher Roman, Johannes Groschupf, Berlin Heat.
Und ich muss sagen, ich habe dieses Buch tatsächlich eben in diesem Sommer gelesen, als Corona gerade so Pause machte, und fand es da wahnsinnig komisch. Wenn man jetzt wieder reinguckt in dieser sehr aufgeheizten Stimmung gerade im Land, dann interessanterweise kriegt dieses Buch sehr, sehr dunkle Seiten plötzlich. Das ist ein, ja, parodistischer Blick, aber auf eine Gesellschaft, die, und das zeigt Groschupf ganz toll, die tatsächlich so mit Dynamitstangen jongliert. Also eigentlich das Buch der Stunde.
Also doch tatsächlich, wie ich am Anfang sagte, richtig nah dran an unserer Gegenwart, die Krimis dieser Zeit. Tobias Golis und Kolja Mensing, vielen Dank für dieses Gespräch. Und die vollständige Liste, die finden Sie im Internet unter dem Stichwort Krimi-Jahresbestenliste 2021.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Miss Marple oder der Tod im Orient Express. Mit ihren Kriminalromanen hat Agatha Christie ein eigenes Genre gegründet und ein Millionenpublikum gefesselt. Angeblich umfasst die weltweit verkaufte Auflage ihrer Bücher mehr als 2 Milliarden Exemplare. Woher nahm die vor mehr als 130 Jahren geborene Queen of Crime ihre Inspiration? Agatha Christie selbst führt ihre Kriminalkreativität auf den Mangel an Schulbildung zurück. Eine Dokumentation, die heute auf Arte zu sehen ist, feiert ein Jahrhundert Agatha Christie.
Zu Beginn scheint immer nur eine Konstellation der Dinge wahr zu sein. Aber dann gelangt man über einen verschlungenen Pfad zu einer Auflösung, auf die man im Leben nicht gekommen wäre.
Agatha Christie, ein Jahrhundert Gänsehaut. Die Dokumentation ist heute Abend um 21.35 Uhr im Arte Fernsehen zu sehen. Es war das erfolgreichste deutsche Sachbuch der Nachkriegszeit und es war eines der schockierendsten. In Wir Kinder vom Bahnhof Zoo erzählt die 15-jährige Christiane F. ungeschön von ihrem gewalttätigen Vater, dem Babystrich, der Drogensucht. Die Interviews, auf denen das Buch basiert, haben die Autoren Horst Rieck und Kai Herrmann als Gedächtnisstütze auf Band aufgezeichnet.
Dann habe ich mir schon vorher in der Apotheke Ephedrin gekauft, habe davon mittlerweile schon nicht mehr 2, sondern 4 bis 5 eingeschmissen und war trotz des Beats unheimlich geil irgendwo drauf. Ja. Also ich habe überhaupt nicht mehr an Vergangenheit gedacht, ich war einfach nur da. Also ich habe in dem Moment meine Befriedigung im Rauschgift gefunden und nirgendwo anders.
Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Die Tonbandprotokolle sind zu hören in der Mediathek vom Deutschlandfunk Kultur oder der DLF Audiothek. London 1872. Der englische Gentleman Phileas Fogg langweilt sich und fasst einen kühnen Entschluss.
Ich werde die Erde umrunden, und zwar in 80 Tagen. Oder weniger.
Das ZDF hat Jules Vernes Klassiker neu aufgelegt. In historischem Gewand zwar, aber in zeitgemäßer Interpretation.
Sie mag eine Frau sein, Fortescue, aber was deine Tochter hier schreibt, ist faszinierend. Es gibt Risiken, gewiss. Das Wetter, Unruhen, Schiffs- und Zugverkehr, aber es ist möglich. Es ist zu schaffen und jemand wird es tun.
Aber bestimmt nicht du.
Zumindest nicht alleine. In Begleitung seines Dieners Passepartout und der Reporterin Abigail Fix wächst Phileas Fogg über sich hinaus. In 80 Tagen um die Welt. Die 8-teilige Miniserie frei nach Jules Verne ist in der ZDF-Mediathek zu sehen.
In 80 Tagen!
Das waren die Literaturtipps von Julia Eickmann.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Auch wenn nackte Haut und Sex scheinbar überall zu sehen sind, die Aufklärung des eigenen Nachwuchs ist dann doch immer noch keine ganz so einfache Angelegenheit. Kim Kindermann hat ein Bilderbuch mitgebracht, das dabei helfen kann. Liebe machen von Hans-Christian Schmidt und Andreas Nemeth. Und in diesem Buch wird das, wofür einem oft die Worte fehlen, in gereimten Versen vermittelt. Wie geht das denn? Aufklärung in Reimform?
Ja, das ist ein ganz großartiges kleines Buch. Und eben durch diese Reime hat es einen wunderbar leichten Ton, passend zum Thema. Man lacht, man freut sich. Und am liebsten, ehrlich gesagt, würde ich die 48 Seiten hier einfach vorlesen. Geht nicht. Drum aber mal hier kleine Kostprobe von den ersten beiden Seiten. Und da heißt es, ein Mann liebt eine Frau ganz doll und sie ist auch ganz liebevoll. Also ganz schön, finde ich, geht schon los und man ist mittendrin im Thema.
Und geht es denn dann auch richtig zur Sache oder wird das auch so ein bisschen niedlich durch dieses Gereime?
Nein, hier wird wirklich geradeaus und ohne Tabus wird alles gezeigt, alles benannt, was fürs Liebe machen wichtig ist. Küssen, ausziehen, streicheln, dann der Akt selbst oder wie es im Buch heißt. Und was man nun erkennen kann, es wird was hart bei Frau und Mann. Also beim Mann der Penis, bei der Frau der Busen samt Brustwarze. Beide sind sehr glücklich, sie genießen den Sex, sie nehmen verschiedene Stellungen ein. Also hier wird wirklich Lust, Glück und der Liebesakt, das wird hier gefeiert. Und in dieser Reimform kommt das einem auch wirklich sehr locker über die Lippen. Also insofern ist es was ganz Schönes, es ist lustvoll. Man sieht eben die unterschiedlichen Positionen, habe ich ja eben schon gesagt. Und insofern werden Kinder ganz natürlich an all das herangeführt, eben auch, dass beim Penis, dass dann das Sperma rausspritzt, dass das aussieht ein bisschen wie heller Glibber. Und es wird auch erklärt, dass wenn eben Sex über mehrere Wochen ohne Verhütung stattfindet, dass dann eben auch eine Schwangerschaft sich einstellt. Genauso ist das hier. Und dann sieht man auch, wie die Frau schwanger ist, wie das Baby im Bauch ist und wie sie das Baby zum Schluss auf die Welt bringt.
Aber mir fällt gerade auf, durch dieses Reimen, es ist ja wahrscheinlich auch ganz lustig und nimmt beiden vielleicht auch so ein bisschen dieses Peinlichkeitsgefühl, was ja oft eher die Kinder haben als die Erwachsenen beim drüber reden.
Also es ist tatsächlich so ein bisschen wie Wilhelm Busch, fand ich. Es hatte so diese Reimform, hat was, dass man wirklich lachen muss und dass man beschwingt es die ganze Zeit. Also es ist genau wie Sie sagen, man braucht sich gar nicht sozusagen, wenn man jetzt Scham empfindet bei dem Thema, kann man das wirklich ganz gut für sich nutzen, kriegt so ein bisschen das abgenommen und geht einfach lustig durch das Buch durch.
Und was bieten die Bilder noch zusätzlich? Denn es ist ja ein Bilderbuch.
Genau, die passen perfekt. Denn um zu zeigen, wie universal Sex schon immer war, haben Autor und Illustrator das Ganze in die Steinzeit verlegt. Nach dem Motto, vieles hat sich geändert, so wie wir uns kleiden, wie wir wohnen. Aber in Sachen Liebe machen war es und ist es immer gleich geblieben. Und die Zeichnungen dazu sind ganz, ganz schlicht. Die Figuren sind mit Buntstift gemalt. Das sind rote Strichmännchen mit schwarzen, wuscheligen Haaren und dann eben Penis und Hoden oder Brust und Scheide plus Schambehaarung. Und die heben sich nur ganz, ganz leicht ab vor dem beigefarbenen Hintergrund mit seinen flächig gemalten Felsen und grünen Wiesen. Denn man sieht sozusagen nur die Umrandung dieser Figuren. Und das hat viel eben auch von der Kindergartenzeichnung. Und umso perfekter ist es dann auch wirklich ein Buch, das man wirklich schon mit ganz kleinen Kindern angucken kann.
Und kommen denn auch quasi all diese Geschlechterdifferenzen, über die wir heute so viel diskutieren, vor in dem Buch? Oder ist es ein reines Hetero-Buch?
Nein, auch da großes Lob von meiner Seite für die beiden Macher des Buches. Bestens gelungen, denn es ist wirklich so, dass das Buch am Ende noch eine Doppelseite hat. Da sind wir sozusagen auf einmal von der Steinzeit im Hier angekommen. Da sieht man dann völlig anders gestaltetes Bild. Da sitzt ein Mann und eine Frau. Die sitzen zusammen lächelnd auf einem großen rotbezogenen Bett. Alles ist bunt, eine Wiege steht darum. Und er hält das Baby im Arm. Und beide stammen ganz klar und deutlich aus dem Jetztzeit. Sie beugen sich über das Kind, sie freuen sich über das Kind. Und auch hier sind eben die beiden wieder ganz weit vorne, indem sie schreiben. Natürlich können auch zwei Frauen verliebt auf ihren Säugling schauen, zwei Männer auch. Wie die sich lieben, das wird ein andermal beschrieben. Und ich habe gedacht, schön, da freue ich mich drauf. Aufklärung kann eigentlich nicht besser gelingen. Wirklich, um es nochmal zu sagen, dieses Buch nimmt Scheu, über dieses Thema zu reden. Und wer jetzt denkt, ach, mit einem kleinen Kind, nee, das möchte ich nicht besprechen, der wird hier wirklich eines Besseren belehrt. Der wird nicht nur belehrt, sondern dem wird auch bestens geholfen.
Also ganz gegenwärtig und total gelungen offenbar.
Vollkommen. Also ich wirklich, ich finde, ich habe es jetzt schon allen, die in meinem Zimmer waren, die habe ich genötigt, mir beim Vorlesen zuzuhören. Und es war wirklich so, die alle sind lachend und wohlgelaunt da rausgegangen.
Kim Kindermann über das Bilderbuch Liebe machen von Hans-Christian Schmidt und Andreas Nemeth, erschienen beim Leipziger Klett Kinderbuchverlag für 13 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Brot ist das Wenigste, das wir fordern. Erst wenn diese hohle, blöde, tödliche Welt kaputt ist. Erst wenn alle Welt erfüllt ist von dem, was aussichtslos fordernd und kämpfend und betend gesucht worden ist. Erst wenn die Herberge für alle hier auf Erden verwirklicht ist, dann erst ist unsere Mission, unser Weg erfüllt. Die großen Zeichen sind da, dass diese Welt verfault ist und Stück für Stück zerfällt.
Hey, du da? Hm? Warte, Ich bin's, der intelligente Briefkasten, direkt vor dir. Überleg es dir nochmal genau, ob du diese Bewerbung wirklich abschicken willst.
Warum nicht? Und was geht dich das an? Woher willst du wissen?
Die Briefe werden gescannt, sobald du dich auf 2 Meter näherst. Und wir haben auch eine Verantwortung. Deine Bewerbung ist nicht glaubwürdig.
Wie kannst du das denn beurteilen?
Wir können alle Post bewerten. Liebesbriefe, Beschwerdebriefe, Bewerbung, Werbebriefe und sogar Steuererklärung.
Und was soll ich falsch gemacht haben?
Du trägst im Anschreiben zu dick auf und du verwendest nur Floskeln. Nichts Persönliches.
Kannst du es etwa besser?
Ich nicht. Aber mein Kollege in der Schillerstraße, der hat eine automatische Bewerbungskorrekturroutine. Aha.
Auch blöd. Entschlüpfende Gedanken. Alle Menschen streben von Natur aus nach... Ohne Musik wäre das Leben. Gestern war...
Unendlich viele Pakete sind ja vor Weihnachten wieder mal hin und her transportiert worden. Mir kam es so vor, als ob das immer mehr wird und man sich eigentlich nicht wundern muss, wenn Papier und Pappen knapp werden. Das macht sich ja auch bei der Herstellung von Büchern bemerkbar. Viele Verlage sind von der Papierknappheit betroffen. Und bei mir ist jetzt Christian Rusitschka, Chef des Sezession Verlag und Übersetzer. Herzlich willkommen, Herr Rusitschka.
Ja, schönen guten Morgen, Frau Gerg.
Sie machen ja bei Sezession sehr, sehr hochwertige Bücher, die man richtig gern auch einfach nur in die Hand nimmt, bevor man sie liest und mal das übers Papier streichelt. Wie macht sich das bei Ihnen bemerkbar mit der Papierknappheit?
Ja, also es gibt tatsächlich ein sehr auffälliges Problem. Wir haben in unseren Büchern ein sehr spezielles, verhältnismäßig teures Papier, das nennt sich Fly 05. Dieses Papier ist sehr hell, sehr stabil, lässt sich extrem gut bedrucken, ist ein bisschen teurer als das Papier, das man durchschnittlicherweise bei Büchern verwendet. Und dieses Papier ist tatsächlich nicht mehr lieferbar. Also das haben wir jetzt seit, ich glaube, Mitte Oktober. Und die Lieferzeit wäre bis weit nach ins nächste Jahr, so Juni. Juni nächsten Jahres kann man mit der nächsten Lieferung rechnen.
Das geht ja gar nicht dann für einen Verlag.
Das ist nicht mehr machbar. Also ich habe jetzt 2 Titel, die wir für das Frühjahrsprogramm haben. Die werden erscheinen Ende Februar. Und ich brauchte, weil ich die einfach sehr, sehr gut finde, habe ich gesagt, ich brauche frühzeitig Presse- und Leseexemplare für den Handel. Und dann habe ich die auf anderem Papier drucken lassen müssen. Ne? Das ist so, dann merkt man so ganz so, also dieses Helle, diesen Glanz, den das andere Papier hat, den hat es halt nicht. Aber es ist okay. Ne? Nur da sieht man, dass die ganz normalen Abläufe, die man vorher hatte, einfach da muss man agieren.
Sie müssen richtig sich neue Strategien auch überlegen.
Man muss sich neue Strategien überlegen. Man weiß auch nicht genau, das kommt dazu, dass man wenn man jetzt ein Angebot einholt von seinem Drucker, dann gibt es einen neuen Satz, der unter der Rechnung steht. Und da steht dann, dass die Druckerei sich vorbehält, dass die Preise bei Anlieferung des Papiers nochmal erhoben werden. Und ich habe letztens noch, weil die FAZ mich auch interviewt hat zu diesem Thema, hatte ich gedacht, so, ich muss mich mal ein bisschen schlau machen, wie es eigentlich in den Druckereien aussieht. Und unsere Druckerei Pustet in Nürnberg, die haben mir erzählt, das wusste ich nicht, dass sie selber nicht wissen, wenn sie das Papier bestellen, wie teuer das bei der Ankunft sein wird. Das heißt, da gibt es immer eine Marge, die man noch mit einberechnen müsste. Und diese Preise werden natürlich direkt auf den Einkaufspreis für den Verlag aufgelegt. Und das hat für uns schon eine problematische Situation, weil wir kalkulieren die Preise Monate vorher. Dann setzt man die ins Verzeichnis der lieferbaren Bücher, das nennt man VLB, wo die Buchhändler sehen können, welche Titel sind lieferbar. Und damit stehen die mehr oder weniger fest. Man kann die dann nochmal ändern, das ist aber sehr aufwendig. Und wenn jetzt das Papier plötzlich, was jetzt im letzten Jahr passiert ist, 3-mal um, ich glaube, 5% die Preise erhoben wurden, dann muss man sich vorstellen, dann ist plötzlich ein Buch, das 25 Euro im Markt kostet, in der Produktion, um 1 Euro teurer.
Bleibt weniger übrig?
Bleibt sehr viel weniger übrig, weil da gibt es eine komplizierte sozusagen Rechenmaschine, wie viel dann letztendlich beim Verlag bleibt. Das bleibt das muss man wissen, beim Verlag nicht sehr viel. Aber eben diese kleine Marge, die dann noch zukommt, ne, das schlägt sich im Buchpreis, den man festgelegt hat, nicht wieder. Mhm. Und von daher, und dann möchte man den Kunden auch nicht vergraulen, indem man sagt, so, wir gehen jetzt irgendwie von 25 auf 28 Euro pro Buch, weil dann wäre diese Marge wieder drin. Also beim Kunden, wenn man das weitergeben würde, landet wahnsinnig viel, ja, weil an dem Buch verdient die Druckerei klarerweise, es verdient der Autor, es verdient der Verlag, es verdient aber auch die Auslieferung, es verdient der Vertrieb und natürlich der Buchhandel. Das heißt, da sind sehr viele Partizipierende, auf die dieser Preis aufgeteilt wird. Und wenn jetzt am Anfang der Kette das Papier teurer wird, so, dann müsste man das eigentlich auf alle übertragen. Am meisten zahlt letztendlich der Kunde. Und das irgendwie geht das nicht. Und letztendlich ist es aber auch der Kunde, der durch diese vielen Amazon-Bestellungen das Papier sozusagen in diese Krise gebracht hat.
Haben Sie denn auch noch in anderer Hinsicht Einbußen gehabt? Denn viele Autoren stöhnen ja, weil sie weniger Lesungen hatten oder gar keine und es einfach weniger Veranstaltungen gibt. Da habe ich auch von Verlagsleuten schon gehört, dass sich das auch im Verkauf natürlich bemerkbar macht, wenn man keine Veranstaltungen hat, die Messen kleiner waren.
Ja, das sind ganz sicher richtige Aussagen. Und man muss sich ja auch vorstellen, ein Autor, ich kenne keinen Autor, der sein Buch nicht liebt, als wenn es ein Kind wäre. Ja, das ist immer so. Und natürlich möchte man dieses Kind zeigen, man möchte mit der Umwelt sehen, wie reagiert man darauf, ne? Wie reagiert das Publikum. Und dieser Mangel an der Möglichkeit, auftreten zu können, das ist schon für viele Autoren eine finanzielle Frage, weil viele Autoren, die jetzt keine Bestseller-Autoren sind, aber eben, wir nennen sie immer, also wir werden die Trüffelschweine genannt, die guten Autoren finden. Und diese Autoren, die leben mit davon und wahrscheinlich zum größten Teil davon, dass sie verhältnismäßig viele Auftritte hatten. Das fällt jetzt weg. Und das ist schon dann, ist vereinsamt natürlich auch in einer gewissen Weise. Ne? Also man ist eh als Autor schon derjenige, der viel Zeit an seinem Schreibtisch verbringt. Und das ist dann schon immer ein sehr, sehr freudvolles Tun, wenn man dann mit dem Buch rausgehen kann, das Publikum sieht, die Reaktionen spürt, die Presse, das kann mal negativ, mal positiv sein. Aber es ist ein Feedback. Und ohne dieses Feedback ist es sehr, sehr viel einsamer. Und man muss sich dann selbst motivieren können. Das ist so, also wer Glück hat und Familie hat, der kann natürlich auch bestimmte Dinge verlagern. Aber Autoren, die mehr oder weniger vereinsamt schon leben und dann auch noch diesen ganzen Spiegel der Außenwelt nicht mehr einsehen können. Das ist, ist viel und für viele schwierig. Und ich kann mich erinnern, das erste Festival, das ich wieder mitgemacht habe als Verleger, das war dieses Jahr dann in Leukerbad nach einem Jahr. Und,
waren alle wie entfesselt.
Ja, das war wie entfesselt. Da waren alle wirklich so, wow, man kann jetzt wieder zusammen. Und das hat wirklich Freude. Das war nicht nur Spaß, den man hat, wenn man diese Sache macht, sondern es war einfach ein richtig freudvolles Gefühl. Und auch wieder zu sehen, dass einen die Augen des Publikums anschauen und man merkt, okay, das, was da erzählt wird, was die Literatur aufbereitet hat, wie sie dann dargestellt wird, was die Autoren über ihre Bücher zu sagen haben oder im Zusammenhang mit ihren Büchern, das ist wahnsinnig gut zu spüren. Da sind Menschen, die interessieren sich dafür, die sind da, die geben ihre Energie mit in diesen Raum. Das ist, war sehr, sehr schön.
Hat Ihnen das nicht auch total Auftrieb gegeben? Sie haben ja in diesem Jahr einen tollen Preis bekommen, den großen Berliner Verlagspreis. Das ist doch für so einen Verlag wie Ihren auch nochmal eine schöne Anerkennung,
ja, das
oder?
Ist unendlich schön gewesen, weil das ist so, also der Verlag ist jetzt 11 Jahre aktiv und dieses insgesamt muss man sagen, wir machen verhältnismäßig hochwertige Literatur. So, das ist jetzt keine Massenliteratur, aber es ist Literatur, die vielen Menschen, ich sag mal, intelligente, emotionale Prozesse vor Augen führen kann und dabei gut erzählt ist, sprachlich gut ist. Und dann zu spüren nach so, das ist immer Kampf, ne? Das macht man nicht so, weil man gerne so, sondern das ist auch immer die Aufgabe so, hoffentlich kann man dieses große Schiff dann auch auf dem Meer aufrechthalten. Und dann dieses Lob zu bekommen, das hat mich extrem berührt. Also ich habe richtig Glücksherzklopfen gehabt, als dann unser Name ausgesprochen wurde. Und ich war wahnsinnig dankbar. Das war wirklich schön, ja.
Haben Sie denn auch noch mal vom Weihnachtsgeschäft irgendwie das anders gemerkt als in Nicht-Corona- oder Krisenjahren? Denn man hört zum Beispiel, ich habe schon viele euphorische, unabhängige Buchhändler gesprochen, die deutlich mehr Betrieb haben einfach, als das in anderen Jahren war. Lesen die Leute vielleicht doch mehr oder eben gerade vielleicht auch so anspruchsvollere Bücher?
Also da muss man auch mal sagen, die Buchhändler haben sich extrem tapfer verhalten, finde ich. Ganz viele haben ja dann auch die Bücher, als die Buchhandlungen wirklich geschlossen waren. Ja? In Berlin war das ja nicht so, aber man muss sich vorstellen, in der weitflächig in der Bundesrepublik waren die Buchhandlungen auch geschlossen. Und in der Zeit haben ganz, ganz viele sich wirklich auf Fahrräder gesetzt und haben ihren Kunden die Bücher gebracht. Das war ein Survival-Training. Und man hört unterschiedliche Dinge. Also es gibt Buchhandlungen, bei denen sieht es nicht so gut aus und es gibt Buchhandlungen, bei denen sieht es sehr viel besser aus. Ich kann mir vorstellen, dass vor allen Dingen Kinder- und Jugendliteratur sehr viel mehr eingekauft worden ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass eher Literatur gekauft wurde, die jetzt nicht bedrückend ist oder zum Nachdenken anregt, sondern eher eine angenehme.
Aber da findet man bei Ihnen ja auch viele Bücher, wenn man an die Romantikreihe denkt, da kann man sich doch auch
genau,
schön
woanders. Genau, das funktioniert hingeben. Auch ganz gut, muss man sagen. Titel, die dann sozusagen kritischer mit der Gegenwart umgehen, das ist schwieriger. Aber das finde ich jetzt auch okay. Ne? Man kann das sehr gut nachvollziehen. Das, ich merke das auch immer, wenn ich mit Leuten über Filme spreche, wo sozusagen problematische Situationen dargestellt werden, dann kenne ich häufig die Aussage, boah, das Leben ist schon so schwer, ich will das jetzt nicht auch noch sehen. Ne? Und wir in der Literatur, wir wollen natürlich die Auseinandersetzung der Gesellschaft mit sich selbst fördern und nicht unbedingt einen Moment zur Verfügung stellen, wo man so, man kann abschalten und dergleichen, man kann das, nun, das macht zum Beispiel diese Reihe oder es gibt dann auch Romane, die einfach so wuchtig sind, dass man so da einsteigen kann. Aber mir ist es sehr wichtig, auch zu sozusagen zu verantworten, dass wir über Literatur immer noch einen Moment haben, mit dem wir unsere Gesellschaft anders bespiegeln können und so mit so einem bisschen Abstand über die Literatur gewinnen und sagen können, vielleicht schaue ich da mal anders drauf und sehe andere Dinge. Ne? Gerade auch bei jungen Menschen, und da merke ich einfach, die sind extrem angetan davon, welche Prozesse das Lesen dieser Bücher bei ihnen ausmacht.
Christian Rusitschka, und was haben Sie sich so vorgenommen fürs neue Jahr? Oder jetzt für wünschen Sie sich für Ihren Verlag?
Ja, ich habe halt einfach so, das ist einfach wirklich schön, weil dann man hat einen Titel, wo ich in diesem Frühjahr bin ich einfach wahnsinnig glücklich und ich muss sagen, das sind 5 Neuerscheinungen und meine Mutter hatte 5 Kinder, also ich habe 4 Geschwister und sie hat immer gesagt, ich kann keines von euch mehr lieben als die anderen und bei diesen 5 Titeln, lustigerweise ist das jetzt genau so und natürlich, ich wünsche mir, dass die gesehen werden, ne? Das ist ganz, ganz groß und wir werden zum ersten Mal eine Gesamtausgabe eines Autors beginnen, der in der Schweiz lebt, Christoph Geiser, da freue ich mich auch drauf, das wird aber erst im Herbst passieren und wir gehen voller Kraft und Hoffnung rein in das Jahr und wir alle wissen, glaube ich, wie schwierig es gewesen ist und ich denke, das Wichtigste ist, dass man Momente der Liebe, Momente der Aufmerksamkeit, Momente der Kraft an die Gesellschaft zurückgibt. Ne? Das ist, viele haben wirklich gelitten.
Wir werden Sie genau beobachten und begleiten, was Sie in Ihrem tollen Programm veröffentlichen. Danke, Christian Rusitschka, dass Sie hier waren und alles Gute für Sie und für Ihren Verlag.
Ich danke Ihnen.